Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Streik der Lokführer hat bundesweit zu massiven Zugausfällen geführt. Die Deutsche Bahn strich etwa 2/3 aller Fernverbindungen. Auch der Regionalverkehr war stark beeinträchtigt. Betroffen von dem Ausstand waren nach Schätzungen Millionen Reisende. Die Gewerkschaft der Lokführer hatte ihre Mitglieder aufgerufen, für 50 Stunden die Arbeit niederzulegen. Der Streik soll noch bis Montag früh um 4 Uhr andauern.
Mit Kaffee in den Ersatzbus der Deutschen Bahn. Ein kleiner Lichtblick für verhinderte Zugreisende am Berliner Hauptbahnhof. Viele Menschen planten aber schon vorher um und fuhren gleich mit dem Fernbus. Die großen Anbieter verzeichnen 3-mal mehr Buchungen als an gewöhnlichen Wochenenden und schicken zusätzliche Busse auf die Straßen. Und so blieb es heute ruhig an den meisten Bahnhöfen. Etwa 30% der Fernzüge sind im Einsatz nach einem Ersatzfahrplan der Bahn. Die GDL will mit dem Streik bessere Arbeitsbedingungen erreichen. Nicht nur für Lokführer, sondern für alle ihre Mitglieder. Zum Beispiel auch Zugbegleiter. Doch für die fühlt sich die konkurrierende Gewerkschaft EVG zuständig. Die Bahn sagt ganz deutlich, 2 unterschiedliche Tarifverträge für eine Berufsgruppe wird es mit ihr nicht geben.
Dass ein Zugbegleiter oder ein Lokführer je nach Gewerkschaftszugehörigkeit bezahlt wird, Pausenregelungen hat, Schichtenregelungen hat, das würde nicht funktionieren und das würde auch die Belegschaft spalten.
Die GDL sieht darin kein Problem und fordert von der Bahn Gesprächsbereitschaft auch in diesem Punkt. Sonst werde sie nicht an den Verhandlungstisch zurückkehren.
Seit 2010 herrscht Tarifpluralität. Das heißt, auch für eine und dieselbe Berufsgruppe kann es mehrere Tarifverträge von verschiedenen Gewerkschaften geben. Und deshalb erheben wir nicht den Anspruch, alle Lokomotivführer und alle Zugbegleiter zu tarifieren, sondern unsere Mitglieder.
Und das seien nun mal 80% der Lokführer und immerhin 30% der Zugbegleiter.
Wer in den umstrittenen Berufsgruppen mehr Mitglieder hat, darüber streitet die GDL mit der EVG. Und beide Gewerkschaften kommen durch unterschiedliche Zählweisen auf unterschiedliche Ergebnisse. Wer auch immer recht hat, am Ende geht es um die Belegschaft eines Betriebes und diese Belegschaft muss zusammenarbeiten. Die Akteure im Tarifkonflikt sollten sich also gut überlegen, wie viel Machtkampf die Mitarbeiter vertragen können.
Informationen über die Rechte von Reisenden bei Zugausfällen und Verspätungen finden Sie auf tagesschau.de. Außerdem stellen wir Ihnen GDL-Chef Weselski in einem Porträt vor. Auf den Philippinen sind die beiden deutschen Entführungsopfer jetzt in der Obhut der deutschen Botschaft in Manila. Dort kümmern sich Psychologen und Ärzte um das gestern freigelassene Paar. Ende April hatten Mitglieder der Islamistengruppe Abu Sayyaf die Deutschen während einer Segeltour entführt. Die Islamisten kämpfen für einen eigenen Staat im Süden des Inselstaats und finanzieren sich unter anderem mit der Erpressung von Lösegeld.
Noch wackelig auf den Beinen, die Infusion im Arm, aber zum ersten Mal seit Monaten ohne Todesangst. Die beiden Deutschen sind in Sicherheit, hier noch auf dem Militärstützpunkt im philippinischen Zamboanga. Dorthin waren sie nach ihrer Freilassung mit dem Schiff gebracht worden, von der Insel Jolo. Nach einer ersten medizinischen Untersuchung und etwas Nachtruhe ging es dann 1000 Kilometer weiter Richtung Norden. Heute Morgen wurden sie in Absprache mit der deutschen Botschaft in die Hauptstadt Manila geflogen. Sie sind also in guten Händen und erhalten vermutlich weitere medizinische Versorgung. Von der deutschen Botschaft kommen auf Nachfrage keine weiteren Informationen. Das Paar wird nun wohl möglichst schnell in die Heimat zurückkehren. Ob die geforderten etwa 4,4 Millionen Euro Lösegeld geflossen sind, wollen wie in früheren Fällen weder die deutsche noch die philippinische Seite bestätigen. Mir ist in der Angelegenheit nichts bekannt. Ich kann dazu nichts sagen. Im Interview mit einer örtlichen Radiostation gestern hatte ein Sprecher von Abu Sayyaf jedoch erklärt, die in Frage stehende Summe sei gezahlt worden. Zitat, nicht mehr und nicht weniger.
Die USA und ihre Verbündeten haben im Irak und in Syrien erneut Stellungen der Terrorgruppe Islamischer Staat bombardiert. Im Kampf um die nordsyrische Stadt Kobane waren die Luftschläge offenbar erfolgreich. Die US-geführte Allianz griff Ziele im Osten und Süden der Stadt an. Im Verbund mit kurdischen Kämpfern am Boden seien die Islamisten aus einigen Vierteln zurückgedrängt worden, teilten syrische Oppositionelle mit.
Um auf die Lage der Kurden im umkämpften Kobane aufmerksam zu machen, sind auch heute in mehreren deutschen Städten wieder Menschen auf die Straße gegangen. Wie hier in Bielefeld demonstrierten Kurden gegen das brutale Vorgehen des IS in Syrien und im Irak. Sie warnten aber auch vor einem Eingreifen der NATO in den Konflikt. Die Polizei meldete keine Zwischenfälle.
In 7 Bundesländern sind die Behörden heute gegen mutmaßliche Unterstützer islamistischer Terrorgruppen wie dem Islamischen Staat vorgegangen. In Aachen wurden ein Tunesier und ein Russe verhaftet. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, die Islamisten mit Geld und Sachmitteln unterstützt zu haben. Zudem sollen sie einen 17-Jährigen aus Deutschland nach Syrien geschleust haben. Bundesweit wurden 15 Wohnungen durchsucht. 2 weitere Verdächtige wurden vorläufig festgenommen.
Mit einem Festakt in der Frankfurter Paulskirche ist heute das 100-jährige Bestehen der Goethe-Universität gefeiert worden. Dabei betonte Bundespräsident Gauck, dass nicht der Fürstenwille, sondern das Engagement von Frankfurter Bürgern zur Gründung geführt habe. Mit rund 46.000 Studierenden zählt die Hochschule heute zu den 3 größten in Deutschland.
Die Vorentscheidung, wer nächster regierender Bürgermeister von Berlin wird, ist gefallen. Der jetzige Stadtentwicklungssenator Michael Müller hat sich in einem SPD-Mitgliederentscheid als Nachfolger von Klaus Wowereit durchgesetzt. Müller kam nach Angaben der Zählkommission auf gut 59% der Stimmen. Seine Konkurrenten, SPD-Landeschef Stöß und SPD-Fraktionschef Saleh, unterlagen deutlich. Die Wahl des neuen Regierungschefs steht im Dezember im Abgeordnetenhaus an.
Michael Müller ist die Freude deutlich anzusehen und die Überraschung. Denn dass er sich so deutlich gegen seine 2 Konkurrenten Jan Stöß und Raed Saleh durchsetzen würde, hatte er selbst nicht erwartet.
Ich habe natürlich gespürt, dass es viel Unterstützung gibt in der Stadt, in der Partei viel Unterstützung. Aber dass es so einen großen Vertrauensbeweis gibt und im ersten Wahlgang so ein tolles Ergebnis, damit habe ich auch nicht gerechnet. Das freut mich wahnsinnig.
Fast 2 Drittel der Berliner SPD-Mitglieder hatten ihre Stimme abgegeben. Müller kann offensichtlich in seiner Partei mit einer breiten Unterstützung rechnen. Der 49-jährige Berliner war lange Vorsitzender der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus und bis 2012 Parteivorsitzender. Seit 3 Jahren gehört er als Stadtentwicklungssenator der Landesregierung an. Diese lange politische Erfahrung gehört zu seinen Stärken, betont auch Klaus Wowereit, dessen Nachfolger Michael Müller werden soll.
Ich freue mich natürlich, dass mit Michael Müller jetzt ein Nachfolger gefunden wird, der beides vereinbart, neue Akzente zu setzen, weil es gibt auch neue Herausforderungen, aber auch die Kontinuität zur bisherigen Senatsarbeit auch garantiert.
Voraussichtlich am 11. Dezember wird Michael Müller zum neuen regierenden Bürgermeister gewählt werden.
Nach 14 Tagen kontroverser Debatten geht im Vatikan an diesem Wochenende die Synode zur Situation der Familie zu Ende. In einer Botschaft an die Gläubigen hauben die rund 200 Bischöfe und Kardinäle heute die Offenheit der Kirche hervor. Sie hatten über Themen wie Ehe, die Wiederverheiratung Geschiedener und Homosexualität diskutiert. Ein vom Vatikan verschickter Fragebogen an Kirchenmitglieder hatte zuvor ergeben, dass viele der kirchlichen Lehre zu diesen Fragen skeptisch gegenüberstehen.
Spannende Tage im Vatikan. Unstrittig unter den 200 Kirchenoberen, dass die katholische Kirche die traditionelle christliche Familie schützt und fördert. Hochher ging es aber, als Forderungen laut wurden, sich für Homosexuelle oder wiederverheiratete Geschiedene zu öffnen. In einem Zwischenbericht war davon die Rede, auch homosexuelle Christen hätten Gaben und Qualitäten in die Kirche einzubringen. Konservative Teilnehmer bezeichneten dies als schändlich und falsch. Im Abschlussdokument, das vor gut einer halben Stunde veröffentlicht wurde, sind alle Positionen enthalten, auch die gegensätzlichen. Die Kirche werde diese jetzt weiter diskutieren. Für viele ein Fortschritt. Wichtig sei es, offiziell festzuhalten, dass es innerhalb der Kirche höchst unterschiedliche Auffassungen gibt.
Letzte Woche sagte ein Synodenteilnehmer, es ist wichtig, dass sie die Frage stellen und offen lassen, sie noch nicht beantworten. Und ich glaube, das wird durch die Synode erreicht. Und dann sei die Synode ein Erfolg, sagte er dann.
Die Kirche muss allen offen stehen, das Ergebnis der jetzigen Synode. Deren Resultate werden jetzt in den Ortskirchen in aller Welt diskutiert. In einem Jahr soll ein weiteres Treffen Beschlüsse fassen.
Natürlich muss man jetzt abwarten, wie sich die Diskussion innerhalb der katholischen Kirche entwickelt. Aber es könnte sich tatsächlich etwas tun. Die Kirche könnte sich öffnen. Das wird dauern. Aber dass die Kirche hier innerhalb zweier Wochen ihr komplettes Lehrgebäude auf den Kopf stellen würde, hat ohnehin niemand erwartet.
In der Fußball-Bundesliga bleibt Borussia Mönchengladbach weiter ohne Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre gewann bei Hannover 96 mit 3:0.
Borussia Mönchengladbach hat das Verlieren verlernt, feiert in Hannover und bleibt auch im 13. Pflichtspiel ungeschlagen. Die Borussia in Weiß derzeit in einer hervorragenden Verfassung, nach einer Viertelstunde heute die Führung durch Max Kruse. Der erste Versuch aufs Tor glückt sofort, zuletzt war die schwache Chancenverwertung das einzige Gladbacher Problem. Kurz vor der Halbzeit hätte es nach diesem Foul an Raphael Elfmeter geben müssen. Doch auch von dieser Fehlentscheidung ließ sich die Borussia von Trainer Lucien Favre nicht irritieren. Nach der Pause die 49. Minute, der Freistoß von Xhaka, das 0:2. Die falsch gestellte Mauer öffnete den Weg ab durch die Mitte. Hannover dagegen blieb bieder und vollkommen enttäuschend. In der Nachspielzeit Max Kruse mit viel Gefühl und seinem zweiten Treffer. Gladbach gewinnt 3:0 in Hannover und empfängt nächste Woche den FC Bayern zum Spitzenspiel.
Sowohl die Leverkusener als auch die Stuttgarter erlebten ein außergewöhnliches Spiel mit grundverschiedenen Spielhälften. Die erste dominierte Leverkusen, Son brachte die Gäste bereits nach 4 Minuten in Führung. Der Koreaner erhöhte nur 5 Minuten später auf 0:2. Er bestrafte einen zu kurzen Befreiungsschlag von Stuttgarts Torwart Kirschbaum, sehenswert aus 25 Metern. Als Karim Bellarabi in der 41. Minute sogar das 0:3 erzielte, schien die Partie einen Sieger gefunden zu haben. Aber nach der Pause fand Stuttgart vor knapp 41.000 Zuschauern zurück ins Spiel. Timo Werner in der 57. Minute zum 1:3 und dann Florian Klein in der 67. zum 2:3. Noch einmal 9 Minuten später der Ausgleich zum 3:3 durch Martin Hamel. Stuttgart dreht eine verloren geglaubte Begegnung und holt zumindest einen Punkt.
Die weiteren Ergebnisse: München-Bremen 6:0, Mainz-Augsburg 2:1, Freiburg-Wolfsburg 1:2, Köln-Dortmund 2:1. Im Spiel Schalke gegen Berlin steht es kurz vor dem Ende 2:0. Morgen trifft dann noch Hamburg auf Hoffenheim und Paderborn empfängt Frankfurt. Die Tabelle: Rekordmeister München läuft der Konkurrenz davon und liegt nun schon 4 Punkte vor Mönchengladbach. Dann Mainz, Wolfsburg, Hoffenheim und Leverkusen. Hannover ist Achter. Köln führt die zweite Hälfte an. Dortmund mit 7 Punkten nah an der Abstiegszone. Dort stehen Freiburg, Hamburg und Schlusslicht Bremen. Einer der Wegbereiter des deutschen Frauenfußballs ist tot. Gero Bisanz starb gestern im Alter von 78 Jahren. Das gab der Deutsche Fußballbund heute bekannt. Bisanz war der erste Trainer der Frauennationalmannschaft und führte das Team 3-mal zur Europameisterschaft. Und hier die Lottozahlen: 11, 15, 27, 29, 30, 48, Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Mit großer Wucht ist Hurricane Gonzalo über die Bermuda-Inseln hinweggefegt. Der Wirbelsturm traf mit Windböen von bis zu 175 Kilometern pro Stunde auf die Inselgruppe im Atlantik. In weiten Gebieten fiel der Strom aus, die Behörden warnten vor Überflutungen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 19. Oktober.
Hoher Luftdruck und ungewöhnlich milde Luft bescheren uns einen warmen und vielerorts auch sonnigen Sonntag. Von Norden macht sich aber schon wieder Tiefdruckeinfluss mit teilweise kräftigen Schauern bemerkbar. Heute Nacht fällt in Küstennähe stellenweise Regen, sonst klar. Vor allem an Donau, Main, Rhein und Mosel breitet sich Nebel aus. Der hält sich morgen regional wieder zäh, abseits davon sonnig. In den Norden und Nordwesten ziehen dichte Wolken mit teilweise kräftigen Schauern. Der Wind bläst überwiegend mäßig bis frisch mit stürmischen Böen an den Küsten in den Hochlagen von Harz und Erzgebirge Sturmböen. Heute Nacht an der Nordsee bis 15, im Allgäu nur 3 Grad. Morgen im Dauernebel um 14, bei längerem Sonnenschein bis 25 Grad. Am Montag südlich der Donau noch freundlich, sonst wechselhaft, im Norden windig mit Sturmböen an den Küsten. Am Dienstag deutlich kühler und von Westen teilweise kräftiger Regen sowie Gewitter, dazu stürmischer Wind, auf den Bergen Orkanböen. Auch am Mittwoch wechselhaft und windig.
Um 23.30 Uhr meldet sich Thomas Roth. Seine Tagesthemen: Bahnstreiks, keine Einigung in Sicht und Bischofssynode, wenig Neues zu umstrittenen Themen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.